Ich möchte Sie auch alle grüßen an diesem Morgen. Mir ist vorhin beim Singen des Liedes in der ersten Strophe aufgefallen, dass es ein Lied ist, das die Brücke gebaut hat von gestern Abend zu heute. Wenn ihr euch erinnert, ich habe gestern Abend geschlossen mit dem Hinweis auf den Felsen Israels, der verlässlich ist. Es geht ja in diesen Tagen um die Verlässlichkeit unseres Gottes in den verschiedenen Zeugnissen. Das war mir gestern Abend noch nicht bewusst, als ich dieses Lied angegeben habe. Wir haben einen Felsen. Um den geht es auch heute Morgen. Wenn wir das Zeugnis des Esra einmal untersuchen. Aus Esra 8, Vers 22. Das ist das Ausgangswort. Und weil das Buch Esra weithin ein Mauerblümchen-Dasein führt. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal das Buch Esra gelesen haben. Ich habe es heute Morgen noch getan. Aber natürlich im Hinblick auf das, was heute drankommt. Meine ich, wir könnten eine kurze Einführung vertragen. Und zwar so, wie sie Hans Bruns, der Bibelübersetzer, den meisten wahrscheinlich bekannt, in seiner Übersetzung des Alten Testaments geschrieben hat. Das gehört also jetzt zur Einleitung. Die Bücher Esra und Nehemia schildern uns in großen Zügen die Rückkehr der Juden aus der Gefangenschaft nach Palästina und die mannigfach verschiedenen Erlebnisse beim Aufbau des neuen Tempels. Über die Zeit der Gefangenschaft selbst erfahren wir in der Bibel nicht sehr viel. Aber eins ist in dieser Zeit geschehen. Es hat eine Art Volksbekehrung im Geist des Alten Testamentes stattgefunden. Israel hatte doch wenigstens zum großen Teil aus all den schweren Gerichten Gottes gelernt und darum den Götzendienst aufgegeben und sich neu unter Gott gestellt. Ich halte hier inne. Das ist eine ganz wichtige, grundlegende Erkenntnis, die wir mitnehmen sollten. Die babylonische Gefangenschaft, in die Gott sein Volk geführt hat, hatte den Zweck, Israel, das bis dahin ständig dem Götzendienst verfallen war, immer wieder Baal und die anderen Götter und Gottheiten, die eben von den Ureinwohnern hinterlassen blieben oder die umliegenden Völker pflegten. Israel war ständig in Gefahr, dem Götzendienst zu verfallen. Also nicht den einen Gott, der es herauserlöst hat, festzuhalten, sondern das erzählt Josua, das erzählt die Richterbücher und das erzählen die Königebücher. Einfach bis zur babylonischen Gefangenschaft war die Gefahr des Götzendienstes in Israel ganz groß. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Israel vom Götzendienst geheilt. Das ist etwas ganz Wichtiges, was wir da erkennen müssen. Der Zweck des Gerichtes, das Gott über sein Volk verhängt hat, war also etwas Positives. Gott macht nie etwas Sinnloses, auch wenn er Gericht übt. Die vielfachen Verheißungen der Propheten, dass eine neue große Zeit der Freundlichkeit Gottes kommen würde, hatten eine tiefe Sehnsucht wachgerufen und ein Kern des Volkes hatte zuletzt nur den Wunsch, wieder in das Land der Väter zurückkehren zu dürfen. Inzwischen hatten sich die politischen Verhältnisse in Vorderasien völlig verändert. Die Perser hatten sich von Babylon losgerissen und unter Kores, ein ganz wichtiger Mann, war ein großes persisches Weltreich entstanden. Nun kam beides unter der deutlichen Führung Gottes zusammen. Das Heimweh der Juden wurde größer und Kores hatte mehr Verständnis für die inneren Fragen des Judentums als seine Vorgänger. Es kommt ein ganz interessanter Satz. Manche Forscher meinen sogar, dass die namentliche Weissagung auf ihn, nämlich auf Kores, wo findet sich denn die Weissagung? Beim Propheten Jesaja, der also im Vorhinein schon verkündet hat, dass eben Nebukadnezar nicht endgültig das Sagen haben würde, sondern dass Gott seinen Knecht erweckt habe. Und dort wird Kores namentlich erwähnt. Also, manche Forscher meinen, dass die namentliche Weissagung auf ihn, Jesaja 44, dabei mitgeholfen habe, ihn zur Freigabe der Juden zu bewegen. Kores oder Cyrus. Aus einem anderen Buch habe ich auch noch eine interessante Notiz. In der hebräischen Bibel sind Esra und Nehemia in ein Buch zusammengefasst. Ich war Nehemia, Esther, Mithi, Psalter und dann kommt die ganze Reihenfolge. Und es geht hier um den Schriftgelehrten Esra. Der Esra war für seine Zeit ein sehr bekannter Mann. Manche vermuten sogar, dass er nach dem Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels zurückgekehrt ist in den Irak, also nach Babylon, und dort sein Grab gefunden hat. Auf jeden Fall gibt es eine Stelle, wo Esras Grab verehrt wird. Wichtig für uns aber ist, die Propheten Haggai, Sacharja und Malachi, sie zählen zu den sogenannten kleinen Propheten, nur was der Umfang ihrer Bücher betrifft, nicht was ihre Botschaft betrifft. Also Haggai, Sacharja, Malachi standen in enger Arbeitsgemeinschaft mit Esra und Nehemia. Es muss ja nichts Geringeres geleistet werden als der Wiederaufbau, nachdem Tempel und Stadt zerstört waren. Etwas ganz Konkretes, wo man also Hand anlegen musste. Und da waren diese drei Propheten die geistigen Fürsorger, so musste man sagen. Also aus diesem Buch Esra nun, aus Kapitel 8, Vers 22, übrigens die einzig fett gedruckte Stelle in diesem ganzen Buch Esra. Und da ist nun wirklich etwas ganz Zentrales ausgesagt. Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Ich habe dem Ganzen die Überschrift gegeben, ein mutiges Bekenntnis. Und zwar in einer ganz konkreten Situation. Esra, er wird als Schriftgelehrter bezeichnet, hat hier tatsächlich vor dem König seinen Gott bezeugt, auf ganz großartige Weise. Also, Esras mutiges Bekenntnis. Ich möchte das entfalten in drei Hauptgedanken. Das ist zunächst einmal ein Glaubenszeugnis in der Vergangenheit. Das wollen wir so vorgehen, wie ich das im kirchlichen Unterricht immer wieder gemacht habe, wenn eine biblische Geschichte dran kam. Das mussten dann die Kinder auch ins Heft eintragen. Da haben wir den Schlüssel Potzek verwendet. Der hat einen Namen gehabt, der Schlüssel Potzek. Und was soll das bedeuten? P steht für Personen, O steht für Ort, Z steht für Zeit und E steht für Ereignis, also was ist geschehen, und K steht für den Kerngehalt. Also was will die Geschichte wirklich in ihrem Kern aussagen? Das war der Schlüssel Potzek. Den wollen wir ein bisschen anwenden jetzt. Also wer hat das gesagt, zu wem und wann und so. Wir merken dann, dass dieses Bekenntnis kein Schreibtischprodukt ist, sondern es gewinnt Leben, wird konkret, ganz praktisch. Warum? Weil es in eine konkrete Lebenssituation hineingesagt worden ist. Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Das ist was Großartiges. Das ist zunächst ein Wortzeugnis. Wenn wir jetzt den Zusammenhang beachten, das ist dabei Kernworten immer wichtig, dann stellen wir fest, will ich dann lesen, dass der König damals oder umgekehrt Esra vor dem König stand und Esra dem König gegenüber etwas ganz Bestimmtes geäußert hat. Nicht bloß diesen Satz, den fettgedruckten. Ich lese jetzt von Vers 21 an, also im 8. Kapitel. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt. Was? Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. War ein Wortzeugnis. Wir hatten zum König gesagt, das war eine hochbrisante Angelegenheit. Später hat ja der Apostel Paulus auch vor König und Kaiser sein Zeugnis geben müssen. Hier hat es bereits der Esra, der Schriftgelehrte Esra, gemacht. Die Situation war folgende. Der Perserkönig Kores hatte nach der Eroberung Babels um 538, haben wir jetzt eine Zeitangabe, 538 vor Christus, die Erlaubnis zur Heimkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft gegeben. Dass das Ganze nicht einfach nahtlos und ohne Probleme vor sich ging, ist aus der Geschichte bekannt. Da gab es nämlich auch feindliche Einwirkungen, da gab es eine Lobby der Gegenseite und die hatten den Einfluss genommen, so als Ohrenflüsterer beim König und die Nachfolger von dem Kores, die waren auch nicht alle so immer gleich wohlgesonnen, da musste man dann wieder in den nachforschen und suchen, was ist denn aufgeschrieben worden damals von dem Kores, und dann haben sie das wieder entdeckt und dann gab es wieder einen Schub, also wieder auf, ähnlich wie heute mit Israel. Da gab es wieder einen Schub und dann wieder Rückschläge und Probleme. Einer der Nachfolger von Kores, der Artaxerxes, Händel hat auch eine Oper verfasst mit dem Titel Xerxes. Das spielt in diese Zeit hinein. Also einer seiner Nachfolger, der Artaxerxes, hat zuerst ein Verbot der Bautätigkeit erlassen, Feindeseinfluss, und dann wieder erlaubt. Und so ist Esra im Jahre 458 vor Christus, wir merken also, der Erlass des Kores war 538, und dann kommt Esra jetzt 458 vor Christus mit großer Zahl von Heimkehrern, hat er sich auf den Weg gemacht. Das waren mehr als 1500 Leute, die damals in einer Karawane vom Irak, das heißt vom damaligen Babel, eben ins Land Palästina, also dort, wo heute Israel angesiedelt ist, ziehen mussten, durch die syrische Wüste mit all den Schwierigkeiten und Gefährdungen. Wir hatten vor dem König gesagt, das war nicht unbedingt ein wohlgesonnener König. Der Esra, der hätte auch ohne weiteres eben eine Abfuhr erleben können. Wir hatten vor dem König gesagt, ein Wortzeugnis für den lebendigen Gott. Und da hat sich Esra ganz klar zu den Möglichkeiten seines Gottes bekannt. Wir müssen Folgendes dabei wissen. Babel, auch unter der Herrschaft der persischen Könige dann, es war Nebukadnezar mit seinem Reich, war ja abgelöst worden durch das Perserreich. Diese Zeit Babels und der nachfolgenden Regierenden war eine Zeit, die durchaus als religiöse Zeit anzusprechen ist. Da gab es Götter jede Menge. Nebukadnezar, das ist ja bekannt, hatte seinen Privatgott, den Marduk. Und alle anderen Götter und alle anderen Könige waren alle irgendwie religiös festgelegt. Und dass nun hier der Esra kommt und den lebendigen Gott, an den er glaubt, verkündigt, das war ein ungeheuer großes Zeugnis. Wir haben ja vorhin in dem Satz, wo ich da die Einleitung von Bruns gelesen habe, gehört, dass offensichtlich es durchaus sein kann, dass Kores beeindruckt war durch eine Prophetie des Jesaja, weil er da namentlich erwähnt worden ist. Ein König musste sich da auf den Schild gehoben fühlen, wenn also er erwähnt wird, dass Gott seine Knechte erweckt. Aber das mag durchaus noch unter einem heidnischen Vorzeichen bei dem Kores gestanden haben. Warum? Weil alle von Göttern, ich sage es jetzt so, von Götzen, da wird heute Abend dann auch noch die Rede sein, von Götzen beeindruckt war, religiöse Zeit. Wisst ihr, religiöse Zeit sagt nicht unbedingt, dass es eine gottwohlgefällige Zeit ist. Der Teufel kann auch sehr religiös werden. Also in diese Zeit hinein kommt dieses Zeugnis des Esra, soll ich sagen, wir haben einen Felsen. Wir haben, was wir gesungen haben. Das Bekenntnis zu dem lebendigen Gott. Jetzt ganz allgemein gesprochen, unser Bekennen zu Jesus oder zum lebendigen Gott der Bibel ist eine glaubensnotwendige Angelegenheit. Wir können mit unserem Glauben nicht hinterm Berg halten. Das geht auf die Dauer nicht. Das muss nicht unbedingt sein, dass wir jetzt, so wie die 12 oder die 70 ausgesandt sich wussten von Jesus, damals ganz konkret, aber jeder Mensch, der den Herrn Jesus auf eine lebendige Weise erlebt und erfährt, der kann gar nicht anders, als zu bekunden, zu bekennen, zu sagen von dem, was er durch Jesus erlebt und erfahren hat. Das kann durchaus auf unterschiedliche Weise geschehen. Nicht jeder muss hier an diese Stelle treten. Aber jeder kann auf seine Art und Weise eben das Wortzeugnis bringen. Ich werde zum Wortzeugnis nachher noch gleich ein anderes Zeugnis hinzufügen, das unbedingt dazukommen muss. Aber lasst mich das noch beschreiben. Unser Bekennen ist deshalb wichtig, weil es ein Vorgang ist, der uns in der Öffentlichkeit, im Aussagen einem anderen gegenüber, an Christus anbindet. Deshalb ist das Bekennen wichtig. Ich kann also nicht zu Jesus gehören und dann irgendwie in Neutralität machen. Es geht nicht. Nicht wahr? Entweder sind wir für Jesus oder sind wir gegen ihn. Dazwischendrin, das Wischiwaschi ist immer gefährlich. Also es bindet uns an, es verpflichtet uns zur Treue und es schenkt uns Freude. Ich habe einmal in einem Gespräch, ich möchte sagen, fast ein Urerlebnis gemacht. Das war nach einer Evangelisationswoche und da kamen verschiedene Reaktionen, gerade auch von jungen Menschen. Und da hat jemand eine ganz klare Entscheidung getroffen für Jesus. Nun weiß ich nicht mehr, also im Gespräch, habe ich damals auch das deutlich genug gesagt, dass jetzt das Bekennen zu Jesus wichtig ist. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man sich auch deutlich zu Jesus stellen. Auf jeden Fall gab es dann später ein wiederholtes Gespräch und die Reaktion war, ich habe keine Klarheit mehr. Freude ist weg. Und das, was ich damals eben erlebt und erfahren habe, das ist wie weg. Nun weiß ich nicht mehr genau, habe ich nun weitergefragt, auf jeden Fall, also geforscht meine ich jetzt, auf jeden Fall stand dann plötzlich die Frage meinerseits im Raum, ja sagen Sie mal, haben Sie sich denn zu Christus bekannt? Jetzt, von damals bis heute? Ja nein, habe ich nicht getan. Da sagte ich, das ist der Grund. Darum fehlt jetzt die Freude, darum fehlt die Gewissheit und Klarheit. Es ist in der Tat so. Das Menschenkind wurde dann wieder im Glauben flott, klar. Aber ich will damit unterstreichen, wie wirklich lebens für unseren Glauben lebensnotwendig das Bekennen ist, also das Wortzeugnis. Nur mit dem Wort. Ist noch nicht lange her, da habe ich in einer der neuesten Nummern von IDEA, ich denke, das Blatt ist einigermaßen bekannt, gelesen. Auf der letzten Seite von einer Sängerin, die früher andere Lieder gesungen hat und aber jetzt christliche Lieder singt und eben das Zeugnis für Jesus bringt. Manche kennen vielleicht die Geschichte. Und dann wurde ihr Leben beschrieben und dann wurde sie am Schluss eben nach ihren gescheiterten Beziehungen gefragt. Ja, wie denn ihre gescheiterten Beziehungen, also Ehebeziehungen, zu dem, was sie jetzt heute singt, passen würden. Und dann kam eine Antwort, ich muss sagen, die hat mich ja, in eine schwierige Situation gebracht. Wie soll ich denn das jetzt beurteilen, wenn wir das überhaupt wollen? Aber da stand ja öffentlich in der Zeitung drin. Sie ist gefragt worden, also nach ihren gescheiterten Beziehungen und wie das eben zu ihren christlichen Liedern passt, die sie jetzt singt. Die werden auch öffentlich vorgetragen. Das ist ja dann auch ein Bekenntnis und Zeugnis. Sagte sie, sie predigen ja auch vom Himmel. Also war das ein Pastor oder Pfarrer, der sie gefragt hat, sie predigen doch auch vom Himmel, ohne ihn jeden Tag zu erleben. Und schon ein bisschen Hammer, natürlich. Wie geht denn dir's da bei so einem Satz? Also das hinterlässt bei mir ein zwiespältiges Gefühl, muss ich sagen. und erinnert mich an eine Geschichte, die ich erlebt habe selber. Und zwar hat mich einmal einer meiner früheren Lehrer, Grundschule, da wo ich jetzt wieder wohne, in Birgmannsweiler, zu Winnenden gehört es, getroffen, der in meinem Leben eine wichtige Weichenstellung vorgenommen hat. Und der hat erfahren, dass ich also jetzt in den Dienst eines Verkündigers eingetreten bin oder unterwegs bin. Es war noch während der Ausbildung. Ich weiß nicht, was war ein guter Lehrer, an den kann ich mich nur positiv erinnern, war im Dritten Reich. Und das, was ich jetzt erzähle, kam dann nachher, nachdem er erfahren hatte, also wie bei mir die Weichenstellung im weiteren Verlauf erfolgt ist, hat er eine Geschichte erzählt. Stellt er sich hin und sagt, ach, da hat es einen Pfarrer gegeben, der von den Leuten immer wieder angesprochen worden sei, also was er ja predige, das sei ja gar nicht schlecht. Biblisch und so weiter, er beruft sich auf die Bibel, aber so wie er sich verhält, das passt doch nicht zusammen. Dann habe der Pfarrer gesagt, ja, ob sie denn schon einmal erlebt hätten, dass ein Wegzeiger auch mitwandert. Ja, Wortzeugnis. Wortzeugnis muss ergänzt werden durch das Tatzeugnis. Bei dem Esra ist ein Satz, der lässt tief blicken, so kann man wirklich sagen. Ich schämte mich. Merken wir, was der Esra hier für eine Äußerung seines Inneren vornimmt. Ich schämte mich, und es steht hier schwarz auf weiß. Vom König Geleit und Reiter zu fordern. Merken wir, da stand jetzt die Echtheit seines Wortzeugnisses auf dem Spiel. Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Theoretisch ist das schnell gesagt. Aber es ging damals ganz praktisch um die Frage, wie ist es denn? Trauen wir diesem Gott zu, dass er uns durch die weite syrische Wüste mit all dem Ganzen drum und dran, die hatten nämlich gewaltige Reichtümer mitbekommen, das ist alles im Buch Esra aufgezählt, Schätze, der Kores hat den Auftrag gegeben, die Verbindungen, die sie mit ihren Nachbarn hatten, also mit ihren heidnischen Nachbarn, die sollten sich jetzt so auswirken, dass die Nachbarn ihnen Schätze mitgeben. Sie haben dort Sklavendienste getan, das war so eine Art Auszahlung, die jetzt gegeben wurde. Also, und da wurden die Transportesel und die Kamele beladen mit Schätzen noch und noch. Und jetzt ist der Esra mit seiner Karawane unterwegs und unterwegs sind auch die räuberischen Beduinenstämme, die Wegelagerer, die Feinde, die davon gehört haben. Also wenn die kommen, das ist fette Beute. Und jetzt soll er sagen, aber die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen und gleichzeitig sagen, so ganz verschwiegen in Klammern, aber König, wir hätten doch gerne so eine Legion, das haben die Römer gesagt, ich weiß nicht, wie man damals gesagt hat, Soldaten dabei, nicht wahr, die mit ihren Pferden und mit ihren Waffen uns dann verteidigen können, wenn die Überfälle kommen. Wo ist dann die Hand unseres Gottes? Ich schämte mich vom König, Geleit und Reiter zu fordern. Das war das Bekenntnis auf dem Prüfstand. Es war ganz konkret und praktisch. Also noch einmal so gesagt, hier hätte ein Widerspruch zwischen Glauben und Tun entstehen können. Und dass Esra den Geleitschutz abgelehnt hat, macht sein Bekenntnis, sein Wortzeugnis wirklich zu einem Tatzeugnis. Und sein Bekenntnis ist deshalb echt, lebensnah, kein ungedeckter Scheck. Das ist letztlich eine Vollmachtsfrage. Wenn wir unser Wortzeugnis nicht abgedeckt haben durch unser Verhalten, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir gespickt werden mit Pfeilen und Gegenfragen und Hinterfragen und alles miteinander. Wobei auch das deutlich gesagt werden muss. Wir können mit unserem Tatzeugnis letztlich immer nur Annäherungswerte erreichen. Wer von uns kann sich oder will sich als hundertprozentig darstellen? Das können wir doch gar nicht. Aber wisst ihr, das ehrliche Bemühen kann gezeigt werden. Und das sich dahinterstellen. Und nicht das Vormachen, irgendwie was heucheln oder was. Das, was eben nicht abgedeckt ist. Der Vers 31 in unserem Kapitel bezeugt, dass Esra ja nicht umsonst dieses Tatzeugnis erbracht hat. Es heißt nämlich da, dann brachen wir auf, von dem Fluss bei Ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Wege nachstellten. Das war keine konfliktfreie Angelegenheit. Ich könnte mir schon denken, dass sie sich auch mit eigenen Kräften gewehrt haben. Aber den Geleitschutz des Königs wollte er nicht. Also unser Wort Zeugnis nimmt uns in Pflicht für das Tatzeugnis. Sollen wir uns an dieser Stelle fragen, ob wir deshalb mit unserem Wortzeugnis vielleicht da und dort zu zurückhaltend sind, weil wir merken, mit unserem Tatzeugnis fehlt es ein bisschen oder umgekehrt. Manche sagen, ich sage lieber nichts, meine Tat soll sprechen. Ich glaube, es ist so oder anders falsch, wenn wir beides auseinanderreißen. Also dieses Bekenntnis des Esra damals in einer besonderen geschichtlichen Situation, und ich könnte hier jetzt einfügen, Esra war ein Mensch wie wir. So sagt es ja Jakobus von Elia. Elia war ein Mensch wie wir. Wir können also nicht sagen, ja, Schriftgelehrter, und dann schauen wir ganz groß dahin. Ein Mensch wie wir, natürlich mit Begabungen und allem menschlichen Zubehör, ganz klar. Aber er hat in der Situation damals, und die Zukunft war nicht rosig, wenn wir an die Trümmerstätte Jerusalem denken und an all das, was damit zusammenhing. Da war doch Wiederaufbau nötig vom Stande Null. Also in dieser besonderen Situation dieses Bekenntnis gegeben, die Hand unseres Gottes ist zum Besten. Und das ist aufgeschrieben worden als Bekenntnis für uns, als Ansporn, als Zeugnis für Gottes Verlässlichkeit. Veraltet? Überholt? Ganz sicher nicht. Kommen wir ein zweiter Punkt. Also ein Zeugnis aus der Vergangenheit. Das zweite, eine Zusage für die Zukunft. Zukunft ist ja alles, was auf uns zukommt. Damals war es der Wüstenweg, die Bedrohung durch Feinde, Wegelagerer. Heute gehen viele Fragen durch Herz und Sinn, nicht wahr? Das wird ja bald jeden Tag angesprochen in der Öffentlichkeit. Wie wird es mit der Altersversorgung? Wie lange bleibt noch unsere Rente einigermaßen? Und so weiter. Wie soll das überhaupt weitergehen? Habe ich doch dieser Tage in einer Sendung mitbekommen, dass im Dritten Reich, das war ein ganz kluger Schachzug, dass im Dritten Reich, als während des Krieges, als der Russlandfeldzug vor Moskau stecken blieb, man weiß ja bis heute nicht recht, warum Hitler den Befehl zur Einnahme von Moskau nicht gegeben hat, wie dieser Feldzug stecken blieb und das Ganze, ja, nicht wahr, den Siegesjubel da gedämpft hat und wir Deutschen schaffen es und kommen voran und immer nur Sieg und Sieg. Wie das bei der regierenden Oberschicht wohl den Gedanken hervorgerufen hat, wenn wir also hier jetzt dieses Negativbild nicht irgendwie abfangen, dann könnten wir Schwierigkeiten bekommen. Das hat ein Historiker jetzt herausgefunden, hat das veröffentlicht. Dass damals, ausgerechnet mitten im Krieg, in der Situation, die ja bestimmt nicht positiv war, auch für die ganze Volkswirtschaft nicht positiv war, dass damals Hitler eine 15-prozentige Erhöhung der Rente angeordnet hat, um die Alten bei der Stange zu halten. So kann man Zukunft betreiben. Es hat ja dann nichts genützt, natürlich aufs Ganze gesehen. Zusage für die Zukunft. Ich war, für uns alle ist das, was auf uns zukommt, ja nicht sicher. Keiner kann sagen, ich habe das im Griff. Ich habe mich abgesichert und das, wer weiß denn das? Das ist nur sicher für den, der sich der Hand Gottes anvertraut. Und da ist es wichtig, dass wir uns weder als Pessimisten betätigen, die alles nur schwarz sehen, das Gegenteil der Optimisten, die alles nur rosig sehen, ist genauso verkehrt, lebt sich vielleicht ein bisschen leichter. Es geht um biblischen Realismus. Und biblischer Realismus heißt, ich bin mit meinem ganzen Leben der Hand Gottes anvertraut. Das glauben, das festhalten und das durchhalten. Wir müssen uns nichts vormachen. Gerhard Thiersteggen hat in einem seiner Lieder, er war ja Thiersteggen ein tiefinniger, tiefsinniger, auch mystisch veranlagter Mensch, Thiersteggen, hat ja den Satz gesagt, es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei. Kommt in einem seiner Lieder. In dieser Wüstenei, was hat er denn gemeint mit Wüstenei? Nicht die syrische Wüste, die vielleicht auch, oder die Sahara oder was, sondern überhaupt die ganze Weltsituation. Das hat er gemeint. Damals schon, soll ich sagen, es war immer schon Wüstenei. Esra stellt dem die Hand Gottes entgegen. Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Gottes Hand handelt. Das ist keine untätige Hand, auch keine kraftlose Hand. Es ist die Hand dessen, von dem die Bibel mehrfach sagt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn in dem Psalmen immer wieder der Satz kommt, meine Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, dann soll damit gesagt werden, wir haben es mit einem großen Gott zu tun, der kann was. Der bringt großartige Dinge fertig. Er bringt fertig, dass das, was die Menschheit seit ihrer Existenz immer wieder zu erforschen sucht, bis heute noch nicht endgültig erforscht ist, nämlich die ganze Schöpfung. Was für Wunderwerke hat dieser lebendige Gott in seine Schöpfung hineingelegt? Wir kommen an kein Ende. Wir können forschen und graben und suchen noch und noch und finden kein Ende. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus, wenn man einmal die Spur entdeckt hat, was Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Das ist etwas ganz Großartiges. Also, mit diesem Gott, mit diesem handelnden Gott, wollte es Esra zu tun haben und dürfen wir es auch zu tun haben mit diesem Gott. Er handelt bereits vor uns. Man kann den Satz wagen, ein Christ oder einer, der diesem Gott vertraut, kommt immer in vorbereitete Verhältnisse. Und wenn es einmal den Anschein hat, als ob er ganz allein bloß auf sich gestellt wäre, dann darf er wissen, ich bin nicht allein, denn mein Gott ist ja dabei. Hedwig von Redern, ich denke, ich sage das jetzt richtig, die hat ja in einem ihrer Lieder den Satz geprägt, sein Plan liegt fertig schon und ist bereit. Ist die Hedwig von Redern, gell? Ja. Also sein Plan liegt fertig schon und ist bereit. Das heißt, Gott hat bereits vor mir gehandelt, den Weg gebahnt und weiß, wo das Ganze hinlaufen soll. Bevor wir Hand anlegen, hat seine Hand bereits gehandelt. Wir dürfen diesem Gott zutrauen, dass die Lektionen, die er seinen Kindern verordnet, bereits mit einem Lernziel versehen sind. Siehe Beispiel babylonische Gefangenschaft mit dem Lernziel für das Volk Israel, dass es vom Götzendienst befreit würde. Lektionen, die unser Gott uns verordnet, haben immer ein Lernziel. Da passiert nichts Sinnloses. Lektionen können Proben sein. Belastungsproben, sagt man modern, Test, also. Oder Prüfungen, kann man auch sagen. Aber mit den Proben und mit den Prüfungen weiß Gott auch schon den Ausgang. Er weiß es. Auch wenn wir noch ganz kräftig am Rudern sind. Er weiß den Ausgang schon. Und mit der Belastung weiß er auch zur rechten Seite die Kraftzulage. Nicht bloß zuzumessen, sondern auch zu geben. Das ist die Hand unseres Gottes, die handelt. An der Stelle berühre ich jetzt das Thema von heute Abend bereits schon, nämlich mit dem Satz, das ist Gottes Überlegenheit, dass er heute schon die Zukunft, das heißt das für uns Ungreifbare und Nichtbestimmbare in der Hand hat. Gottes Überlegenheit. Das Thema für heute Abend heißt auch, worin besteht die Überlegenheit Gottes? Er handelt vor uns, er handelt für uns, weil dieser Gott nicht gegen uns ist. Kein Rachegott, auch wenn er richtet. Oh, das ist ein ganz wichtiger Satz. Kein Rachegott, auch wenn er richtet. Kein egoistischer Gott, auch wenn er etwas nimmt. Kein hassender Gott, auch wenn er uns erzieht. Der Gott der Bibel tut nichts lieber als schenken, segnen, helfen, heilen. Einfach, weil er der Gott der Liebe ist. Das ist sein Wesen. Ich weiß, dass an der Stelle manche Fragen auftauchen. Wie ist es denn, wenn der Gott der Liebe, ich habe das Wort Gericht bereits erwähnt, Gericht übt? Oder wenn das eintritt, was die Bibel mit Zorn Gottes belegt, ist er dann auch noch der Gott der Liebe? Oder was? Fällt er dann aus dem Rahmen? Oder vergisst er, wer er eigentlich ist oder was? Ganz sicher nicht. Wir dürfen, wir sollen den Gott kennenlernen, der seinem Wesen nach Liebe ist, auch dann, wenn er Maßnahmen treffen muss, die uns nicht einleuchten, die uns beschneiden. Das ist schwer. Aber an dieser Stelle befindet sich unser Glaube auf dem Prüfstand. Gerade an dieser Stelle. Gott handelt durch seine Leute, wenn er für uns ist. Das können wir in Israel ablesen. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt mit Gottes Hand verbinden, nämlich, dass diese Hand in der Lage ist, Situationen zu ändern, das heißt zu verwandeln. Gottes Hand handelt und verwandelt. Was sagt hier Esra? Die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen. Wir müssen uns an dieser Stelle nichts vormachen. Vieles ist da, was wir als negativ, bedrohlich, belastend, freuderaubend empfinden, was wehtut. Das ist da, das ist in jedem Leben da. Und da brauchen wir nicht so tun, als ob. Christen müssen sich in dieser Welt nicht als die heroischen Lebenskünstler präsentieren. Das ist gar nicht nötig. So dieses überschwängliche Halleluja-Christentum oder was, das, ich weiß nicht. Doch, ich weiß. Ich fürchte, dass es in vielen Punkten nicht echt ist. Aber das, was wir dürfen, ist mit dem Gott rechnen, der aus dem Negativen das Positive machen kann. Und nicht nur kann, sondern will. Der aus dem Unheil in allen Formen Heil schaffen will. Und jetzt sage ich noch ein Wort dazu. Und wird. Wir müssen, wenn wir vom Willen Gottes sprechen, nicht von irgendeinem schwächlichen Willen sprechen. Ja, er wollte eigentlich schon, aber die Menschen haben oder der Gegenspieler hat und was da dies und jenes ins Feld geführt kann. Und das hat den Willen Gottes so ganz durcheinander gebracht und verdorben. Nein, das, was Gott will, das wird er durchführen. Die Hand, die verwandelt, Schmerzen in Freude. Ihr habt jetzt Traurigkeit. Das ist noch ein Thema, das in diesen Tagen drankommt. aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen. Ausweglosigkeit in Staunen. Wie hat das Gott doch jetzt wieder einmal gemacht? Und da gibt es Situationen, wo man deutlich sagen kann, das ist nicht mehr menschlich erklärbar. Wisst ihr, wenn Dinge, so wie Zahnräder, da könnte ich jetzt Beispiele erzählen, aber dann wird es zu lang, wie Zahnräder ineinander greifen, das kann man menschlich gar nicht machen. Da kann man nur glauben, hier ist eine höhere Hand, die wirklich handelt und verwandelt im Spiel. Zum Besten heißt es hier. Das heißt, Esra bekennt, dass er es mit einem Gott zu tun hat, der zu einem positiven Zweck und Ziel hinführt. Übrigens gibt die Scofield-Bibel, ich weiß nicht, ob die in allen Zimmern ausliegt, also in meinem Zimmer, das ich hier habe, ist sie ausgelegt und habe ich heute Morgen. Du kommst aber wieder, ja? Die Scofield-Bibel, da ist ja so in der Mitte eine ganze Liste von Bibelstellen, Parallelstellen oder Kettenverweise, wie es dort heißt. Und da ist zu unserer Stelle als letzter Hinweis eine Bibelstelle genannt, die, also da kann das Herz aufgehen. Wisst ihr, welche Bibelstelle? Schaut mal nach, wenn ihr die Scofield-Bibel auf euren Zimmern habt. Römer 8, 28. Und ja, was heißt denn dort? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Römer 8, 28 ist eine Gipfelaussage im Neuen Testament und ist verbunden mit dieser Gipfelaussage im Alten Testament. Wir werden Gottes handelnde und verwandelnde Hand nicht immer verstehen. Aber das Verstehen Gottes ist nicht das Kriterium für den Glauben, sondern Glauben heißt unter Umständen Vertrauen investieren, Vertrauen diesem Gott gegenüber beweisen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Wer wären wir denn, dass wir Gott verstehen könnten? Und das ist das, was den Gott der Bibel, den lebendigen Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, ehrt und erfreut, wenn wir ihm dieses Vertrauen schenken. Das will er. Jetzt kommt noch ein dritter Gedanke. Dieses Bekenntnis des Esra ist verknüpft mit einer Bedingung für die Gegenwart. Wir haben ja als zweites gesagt, eine Zusage für die Zukunft, aber auch verbunden mit einer Bedingung für die Gegenwart. Was sagt denn Esra? Die Sache funktioniert eigentlich nur bei denen, die ihn suchen. Die mit diesem Gott eine lebendige Verbindung haben wollen. Pauschal kann man das nicht so gültig sagen, so in jedem Fall. Letztlich, wahrscheinlich schon letztlich, aber das greift nur bei dem Menschen, der sich für diesen lebendigen Gott öffnet. Zum Besten über allen, die ihn suchen. Diese Bedingung gilt eigentlich für jeden. Der Esra sagt das allgemein. Für alle, die ihn suchen. Also auch für dich, König Artaxerxes, wenn ich dir das Zeugnis jetzt gebe. Für dich gilt das auch. Ihn suchen. Ganz bestimmt meint Israel nicht hier die Gottsucher, die im Grunde genommen gar nicht finden wollen. Die gibt es nämlich auch zuhauf. Das sind die Menschen, die ja, sich gern als, ich sage es jetzt einmal so, als religiös bezeichnen. Hat mir mal einer meiner früheren Schulkameraden, der also gleichzeitig mit großem Spott und mit Kübeln da ausgeschüttet hat über die Frommen und über die Christen, hat er mal zu mir gesagt, weißt du, denk bloß nicht, ich bin auch religiös. Ja, bitte. Ja, also die vielen Gottsucher, die im Letzten nicht finden wollen, die sind nicht gemeint. Es sind auch nicht die gemeint, die etwas von Gott haben wollen. Wisst ihr, da gibt es eine ganz gefährliche Masche. Man kann nämlich seinen Glauben in Anführungszeichen an diesen Gott auch so werten und sehen, dass ich etwas von Gott möchte. Also Gaben von Gott, sein Helfen in Anspruch nehmen, dass man von ihm etwas empfängt, eben etwas von ihm, aber nicht ihn selber. Glaubt ihr, dass es Gebetserhörungen gibt, die Gott einem Menschen zuteil werden lässt, ohne dass dieser betreffende Mensch wirklich ein Verhältnis zu Gott hat? Glaubt ihr, dass es das gibt? Glaube ich, das gibt's. Warum? Weil Gottes Erbarmen im Übermaß vorhanden ist. Und es gibt viele Gebete, die werden als Stoßseufzer, als Notrufe und so weiter da eben zu Gott losgelassen. Und Gott erbarmt sich. Aber dann ist es noch unter Umständen ein weiter Weg, bis der betreffende Mensch aufgrund dieser Antwort, die er bekommen hat, auch wirklich zu Gott selber hinfindet. Und das meint Esra mit Suchen, die ihn suchen. Nicht einfach bloß oberflächlich, sondern die Gott als Gegenüber ernst nehmen, die mit ihm reden, weil er mit uns redet. Ein Mensch, der aufgrund eines Notgebets eine Antwort von Gott bekommt. Ich habe da, denke ich, an manche Gespräche von solchen, die aus dem Krieg wieder heimgekommen sind und im Krieg in besonderen Situationen eben Notruf oder bis hin zu Gelübden Gott gegenüber erbracht haben, die unter Umständen aber, nachdem die ganze Sache positiv erlebt worden ist, wieder ihre eigenen Wege gegangen sind. Wenn er mit uns redet, durch eine solche Antwort, indem er Hilfe erweist, ganz praktisch, will er auch erreichen, dass wir mit ihm reden. Und das heißt dann Kontakt aufnehmen. Das ist einfach das Praktische des Glaubens, des Vertrauens, das vielleicht nur ganz klein anfängt, aber dann wachsen kann und soll. Es gibt ein Wort Jesu, an dem habe ich immer wieder rumgemacht, weil es findet sich im Lukas-Evangelium, weil Jesus hier so bedingungslos die Antwort zusagt. Das heißt, bittet, ihr wisst ja, wie es weitergeht, sie wird euch gegeben. Dieses "so wird euch gegeben", dass nichts dazwischen geschaltet ist, das hat mich immer verwundert. Bittet, so wird unter gewissen Umständen euch gegeben. Oder bittet, wenn ihr richtig glaubt, so wird euch gegeben. Nichts dazwischen. Bittet, so wird euch gegeben. Es geht ja weiter. Suchet, so werdet ihr finden. Und das Dritte. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist das stufenweise Herankommen an Gott durch Jesus. Mit dem Bitten fängt es an, mit dem auf den Weg machen. Und dann steht man vor der Tür und wer anklopft, dem wird aufgetan. Diese bedingungslose Zusage, die Jesus dem ehrlichen Gottsucher gibt. Jetzt habe ich doch eine Bedingung eingeschaltet. Welche? Dem ehrlichen Gottsucher. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich gern finden lässt. Wir müssen ihn nicht erst dazu überreden. Er soll uns ja auch barmherzig genug sein oder sowas. Müssen wir nicht erst tun. Er ist es. Er ist nicht der Märchenbuchliebergott, von dem Borchert in einem Drama, das nach dem Krieg geschrieben worden ist, draußen vor der Tür, wo die ganze Kriegszeit, Nachkriegszeit ja, aufgearbeitet worden ist und eben das Fragen, warum dieser Zusammenbruch, warum dieses Kriegselend, warum die ganze Not, wo bist du Gott, du Märchenbuch, lieber Gott? Er ist nicht der Märchenbuch, lieber Gott. Er ist der heilige Gott, aber der Barmherzige, der sich finden lässt und gern finden lässt. Gehen wir da von unseren Märchenbuchvorstellungen nur weg. Ihn alle Zeit suchen heißt nicht nie finden, sondern ihn alle Zeit suchen heißt mit ihm in Verbindung leben, glauben, handeln. als solche, die mit Gott in Verbindung leben, den Alltag gestalten. Ist das alles? Ich habe ja von einer Bedingung für die Gegenwart gesprochen. Ist das alles? Das ist wirklich alles. Daraufhin die Erfahrungen machen. Die Erfahrungen, dass das Bekenntnis des Esra bis heute stimmig ist. Auch wenn es mit einem Warnschild versehen ist. Was ist denn der Warnschild? Darüber habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen. Esra hat es angefügt, auch in seinem Zeugnis vor dem König. Also zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Hier haben wir jetzt das Wort Zorn. Passt das jetzt zum ersten Teil? Ist da Gott plötzlich ein anderer? Müssen wir das auseinanderhalten und sagen, also entweder so oder das eine oder das andere nur? Nein, das Bekenntnis des Esra stimmt in seiner Ganzheit, ganz sicherlich. Wir müssen nur eins fertig bringen, den Zorn Gottes nicht als Gegensatz zu seiner Liebe zu sehen. Gott ändert sich nicht in seinem Wesen. Bei ihm ist kein Wechsel von Finsternis und Licht, Jakobusbrief. Und sein Zorn, seine Stärke, denen gegenüber, die ihn verlassen oder die sich sogar gegen ihn stellen, die gegen ihn protestieren, ist nichts anderes als eine Heimsuchung. Und nun nehmen wir dieses Wort wörtlich. Heimsuchung. Die, die davonlaufen und die den Zorn Gottes nach Aussage der Bibel zu spüren bekommen, die erfahren und erleben die Heimsuchung Gottes. Und in dem Zorn Gottes steckt nichts anderes drin als immer wieder der Ruf, kehr um, komm heim, kehr zurück zu deinem Ursprung, komm heim zu Gott. Das ist der Warnschild, der hier aufgestellt ist. Die Bewältigung der Zukunft entscheidet sich in der Gegenwart. So möchte ich sagen. Und die Bedingung heißt, ihn allezeit suchen, in der Verbindung mit ihm leben und das allezeit, jeden Augenblick, ich habe es mit dem lebendigen Gott zu tun, mit diesem Gott, der handelt und verwandelt. Es gibt ein Bekenntnis John Wesleys. Ich möchte dieses Bekenntnis an die Seite stellen, hier des Esra. Das heißt, das Beste von allem ist, Gott ist mit uns. Oder wenn man das ins Deutsche noch ein bisschen, das Beste von allem ist, Doppelpunkt, Gott ist mit uns. Wenn man das mit einem Komma versieht, dann heißt das, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Sagt dasselbe aus. Dass Gott mit uns ist. Wohl dem Menschen, der das weiß und der darauf bauen und trauen kann. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du hast uns Gott als Vater gezeigt und nahegebracht. Du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Schenke es uns, dass durch deinen Geist in uns ein solches Vertrauen entwickelt wird und dass sich dieses Vertrauen mehrt und dass es immer zunimmt. Wirklich das Vertrauen dir gegenüber, dass du ein Gott bist, der es gut meint, der zum Positiven wendet, der das rechte Ziel kennt und nicht nur kennt, sondern auch erreicht, im Einzelnen und auch im Großen. Hilf uns doch, dass wir das immer mehr zutrauen lernen. Und schenke es, dass das Bekenntnis des Esra uns persönlich zur Hilfe wird, gerade auch in Bewährungssituationen, weil es damals gültig war und in der ganzen Zeit und gültig bleiben wird, bis ans Ziel, dass deine Hand zum Besten ist über allen, die dich suchen. Dafür hab von Herzen Dank. Amen.